1996 hatten drei Inhaftierte der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel in Hamburg die Idee zu einem Verein. Das Ziel? Insassen der JVA erhalten eine Aufgabe, indem sie im Bereich der Kriminal- und Gewaltprävention für Jugendliche arbeiten. Herr Ruhe, Gefangene helfen Jugendlichen e.V. ist seit 2001 ein eingetragener Verein und hat seit 2005 auch die Anerkennung als Träger der Freien Jugendhilfe. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Durch die eigene Lebenserfahrung. Das heißt, während der Gründung von Gefangene helfen Jugendlichen war ich selbst Inhaftierter in Fuhlsbüttel und einige Inhaftierte sind in der Lage, selbst zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie konnte es so weit kommen. Und dann war die Idee, hätte man mir, als ich noch jung gewesen bin, vielleicht auch mal gezeigt, wie es in so einem Knast ist, dann hätte ich vielleicht die Füße stillgehalten und wäre nicht inhaftiert worden. Es war allerdings für mich schon zu spät, aber dadurch eben die Idee, junge Menschen, die schon mehrfach polizeilich oder gerichtlich auffällig sind, einzuladen, mal so einen Besuch in der JVA zu machen, um einfach mal die Realität hinter Gefängnismauern zu sehen.
Ihre eigene Historie spielt also eine große Rolle. Sie sind ja auch schon früh auf sich alleine gestellt gewesen, mit 15 ja zu Hause rausgeflogen, das kann man, glaube ich, salopp so sagen. Und dann sind Sie in die Kleinkriminalität gerutscht. Womit hat das angefangen?
Es hat mit kleinen Diebstählen angefangen, aber eher vor dem Hintergrund, die Lebenssituation zu verbessern und nicht um sich zu bereichern. Das heißt, wenn man mit 15 auf der Straße lebt, muss man sich irgendwie durchschlagen, man braucht was zu essen und das waren die Gründe für erste kleinere Diebstähle.
Sie sind ja in Niedersachsen groß geworden, im Harz. Wann sind Sie dann in die Großstadt gekommen?
Genau mit dem 20. Lebensjahr bin ich durch einen puren Zufall in Hamburg gelandet. Ich war auf Jobsuche in Hannover auf dem Hauptbahnhof und da sprach mich jemand an, ob ich Arbeit suche und der war sympathisch und dann habe ich gesagt ja und dann bin ich hier in Hamburg gelandet in einer sogenannten Drückerkolonne.
Arbeit war es irgendwie, aber es ging darum, dann Sachen an der Haustüre zu verkaufen. Und Herr Ruhe, man muss schon sagen, Sie hatten da Talent.
Ja doch, ich war soweit erfolgreich in dem Job, habe das dann auch viele Jahre gemacht, aber irgendwann ist man einfach erschöpft und die Luft ist raus, tagtäglich von Haustür zu Haustür zu rennen und Leute zu Dingen zu überreden, die sie eigentlich nicht unbedingt brauchen oder auch nicht haben wollen und dann mit irgendeiner Leidensgeschichte zu arbeiten, um eben diesen Abschluss zu tätigen und ich habe mich dann schwierig aus diesem Umfeld lösen können.
Das lesen wir ja meistens auch, dass solche Organisationen nicht darauf erpicht sind, dass da ein großer Wechsel stattfindet. Wie haben Sie es geschafft, aus dieser Drückerkolonne rauszukommen, ohne, ich sag mal, größere Blessuren?
Ja, ich hatte eigentlich den Chefs gegenüber so ein ganz gutes Standing, weil ich immer ganz gute Leistungen gebracht habe. Ich habe dann einen ganz reellen Weg gewählt. Ich habe einfach eine Kündigung geschrieben und habe abgewartet, wie die Reaktion darauf ist, weil ich wusste halt aus Erfahrung, wenn man sich einfach dünn macht bei solchen Unternehmen, dann wird man gesucht und die tun dann halt alles, um einen wieder einzureihen, gerade auch dann, wenn man erfolgreich ist.
Und ja auch viel Hintergrundwissen hat. Jetzt haben Sie da aufgehört, ja sicherlich mit dem Ziel, irgendetwas anderes zu machen.
Ja, das Ziel war, etwas anderes zu machen. Es war natürlich schwierig, weil ich durch die Obdachlosigkeit in meiner Jugend dann auch keinen abgeschlossenen Beruf hatte. Und so habe ich mich dann anderweitig im Außendienst umgeschaut und habe dann eine Zeit lang erstmal Versicherungen verkauft, habe Luftbilder verkauft von irgendwelchen Häusern, die fotografiert wurden. Ja, bis ich dann eine Beziehung eingegangen bin und irgendwo gesehen habe, dieses Leben im Außendienst ist eigentlich nicht das, was ich mein Leben lang weitermachen möchte, weil man auch ständig unter Erfolgsdruck steht und provisionsabhängig arbeitet. Ja, das ist sehr nervenaufreibend und habe dann wieder ganz normal angefangen zu arbeiten in einer Werkstatt.
Das hat dann aber auch nur eine gewisse Zeit gedauert, weil Sie sind ja dann auch nochmal ins große Geschäft eingestiegen, Herr Ruhe. Sie haben auch mit Drogen zu tun gehabt.
Völlig richtig. Die Beziehung war dann irgendwann beendet. Man war ja wieder so ein bisschen haltlos. Und dann überlegt man sich mit 35, ist das alles im Leben gewesen, was du erreichen willst? Man denkt drüber nach, wo stehen die anderen, mit denen du zusammen aufgewachsen bist? Was haben die schon alles erreicht? Und wo stehst du selbst? Und dann denkt man sich, irgendwas muss ja noch passieren im Leben. Und so bin ich dann durch einen Zufall in diesem Drogenmilieu gelandet.
Wie muss man sich das vorstellen? Waren Sie abends in einer Bar, in einer Kneipe und wurden angesprochen und dachten sich, ach ja, ich habe schon so viel gemacht, warum nicht auch Kurier?
Nein, gar nicht. Ich habe einfach einen Menschen kennengelernt und aus diesem Kennenlernen wurde im Laufe eines Jahres eine Freundschaft und aus dieser Freundschaft heraus bin ich eingeladen worden, mit ihm gemeinsam Urlaub zu machen bei seiner Familie. Und da ich wusste, die Familie lebt in Kolumbien, habe ich lange hin und her überlegt und wollte eigentlich gar nicht dorthin, weil man aus den Medien eben diese Nachrichten hatte, Drogenkartelle, Guerilla, Bomben. Also es war so diese Zeit, als in Kolumbien noch kein Frieden herrschte mit den Paramilitärs und mit der FARC. Und von daher eigentlich die Abneigung, habe mich dann aber breitschlagen lassen und kam in das Land, kam in eine Familie, die mich aufgenommen hat wie den eigenen Sohn. Ich habe mich unendlich wohl gefühlt. Das Land war viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte. Ja, und daraus ist dann irgendwann die Idee entstanden, sich eine neue Existenz dort drüben aufzubauen. Und klar, das Wichtigste für eine neue Existenz sind finanzielle Mittel. Die hatten wir leider nicht. Aber der Freund hatte dann einen anderen Freund, der mit einem Kartell in Kolumbien zusammenarbeitete. Und ja, das Kartell war immer auf der Suche nach Menschen, die bei diesen Kontrollen an den Grenzen, an den Flughäfen nicht so auffällig sind. Viele Latinos transportieren dann halt Drogen im Magen sozusagen und die werden alle rausgefischt, ganz selten, dass es gut geht. Und deshalb sucht man halt eben Europäer, Amerikaner, die solche Transporte übernehmen. Und ja, das war dann meine Aufgabe, so einen Koffer voll Drogen nach Deutschland zu bringen.
Nun muss man ja, wir machen Radio und auch sind Sie jetzt Jahre später dazu sagen, Herr Ruhe, Sie sehen nicht aus wie ein abgezockter Drogendealer, sondern wenn ich das so sagen darf, sogar fast ein bisschen harmlos. Hat Ihnen das damals auch geholfen, einfach blaue Augen, deutscher Typ zu sein?
Ja, ich denke, das hat schon geholfen. Oft wird ja auch im Zusammenhang mit meiner Arbeit erwähnt, vom Saulus zum Paulus. Aber ich bin nie ein hundertprozentiger Saulus und auch nie ein hundertprozentiger Paulus gewesen, sondern irgendwas dazwischen und viel bedingt einfach durch die Lebensumstände und dadurch, wie man aufgewachsen ist.
Und die Idee dahinter war, Geld zu verdienen. Nun kann man beim Drogenschmuggeln natürlich auch eine ganze Menge Geld verdienen, aber das Risiko ist auch groß und Sie sind auch letzten Endes geschnappt worden von Interpol.
Ja, ich bin dann, nachdem ich ungefähr 3-4 Jahre in dem Metier gearbeitet habe, in Panama in Südamerika verhaftet worden durch Interpol, bin inhaftiert worden dort und bin dann nach einem halben Jahr deportiert worden nach Deutschland und hier dann eben vor Gericht gestellt worden.
Sie sind dann auch verurteilt worden zu 13 Jahren Santa Fu. Das war in den 90ern ja auch noch wirklich ein verschriener, wirklich harter Knast. Wissen Sie noch, was Ihnen da als erstes durch den Kopf gegangen ist im Gericht damals?
Ja, als erstes denkt man natürlich drüber nach, 13 Jahre Knast, wie sollst du das überstehen? Mit so gut wie keiner Knasterfahrung. Ich war als Jugendlicher mal zu 3 Monaten Jugendstrafe verurteilt, aber das hatte so mit harten Knast eigentlich noch nicht viel zu tun. Und dann überlegt man, was passiert alles während dieser 13 Jahre? Und man überlegt aber auch, macht man nicht einfach der ganzen Sache ein Ende und nimmt seine Bettlaken und nimmt sich einfach das Leben. Gott sei Dank liebe ich das Leben zu sehr und habe dann eben einen anderen Weg gewählt, habe einfach geschaut, hat ein Knast auch positive Dinge zu bieten und in ganz wenigen Punkten bin ich da fündig geworden und die habe ich für mich genutzt, indem ich eben Schulabschlüsse nachgeholt habe, ein Fernstudium gemacht habe als Gasthörer. Ja, dieses Projekt Gefangene helfen Jugendlichen initiiert und war auch zeitweise dann Gefangenensprecher und habe mich für die Rechte der Inhaftierten eingesetzt. Ja, und all diese Umstände haben letztendlich dazu geführt, dass ich von diesen 13 Jahren nur knapp 8 Jahre verbüßen musste.
Jetzt kommen wir nochmal zurück. Sie haben es gerade angesprochen, Sie waren sogar Sprecher der Gefangenen. Wir hören auch immer von sehr strengen Hierarchien im Gefängnis. Wo sind Sie mit Ihren Drogendelikten da im Ranking gewesen?
Ich denke zumindest nicht in dem unteren Ranking, weil es gibt natürlich Menschen, die wegen Sexualstraftaten einsitzen und das ist eigentlich so das untere Ranking immer. Also ich hatte ein gutes Standing während meiner Inhaftierung, was aber weniger damit zusammenhängt, was ich an Straftaten begangen habe, sondern mehr damit, wie verlässlich war ich und wie weit war ich bereit, andere Menschen zu respektieren oder auch zu helfen, wenn sie darum gebeten haben.
Und wir stellen uns das tatsächlich auch immer so vor, dass man die eigene Vergangenheit nicht einfach an der Gefängnispforte abgeben kann, sondern dass einen das auch bis hinter Gitter verfolgt. War das bei Ihnen ähnlich oder war damit tatsächlich auch die Verbindung zur Drogenkartellszene sofort gekappt und Sie sind da auch nicht mehr belangt worden?
Nein, die war nicht sofort gekappt. Es kamen dann auch in der Haft immer wieder Leute mit fadenscheinigen Angeboten auf einen zu, wo ich aber von vornherein gesagt habe, nein, für mich ist das ein Lebensabschnitt, der ist beendet. Ich will etwas anderes für meine Zukunft.
Wenn Sie zurückdenken, welche Erinnerung haben Sie jetzt nur für sich persönlich an Santa Fu, an Fuhlsbüttel? Sind das einsame Nächte, wo man viel grübelt oder was ist so das Eindringlichste, was Ihnen heute auch immer noch als erstes ins Gedächtnis kommt?
Ja, natürlich, diese eindringlichen Nächte, die hat man zuhauf und es sind dann immer wieder diese Überlegungen, wie sieht das Leben nach dem Gefängnis aus, wie kannst du dich möglichst gut darauf vorbereiten, dass du hinterher nochmal eine Chance in der Gesellschaft bekommst, das ist ja extrem schwierig als Vorbestrafter und hab das dann einfach in die eigenen Hände sozusagen genommen, denn die Hilfsangebote in deutschen Strafanstalten sind nicht besonders groß. Es wird immer ganz viel von Resozialisierung gesprochen, aber umgesetzt wird davon ganz wenig. Also eigentlich haben wir mehr so eine Art Verwahrvollzug wie einen Resozialisierungsvollzug.
Sie haben aber die Chance genutzt. Sie haben die mittlere Reife nachgeholt, Sie haben Schulabschlüsse nachgeholt, Fernstudium angefangen. Waren Sie damals alleine oder waren Sie eine Gruppe? Hatten Sie auch Mithäftlinge, die auch mitgezogen haben?
Was diese Arbeit von Gefangenen helfen Jugendlichen anbetrifft, ja, da hatten wir dann von Anfang an Mitstreiter. Wir waren drei am Anfang im Team, haben das Team dann noch weiter ausgebaut. Es ist aber nicht so, dass diese Idee kam, zu dem Zeitpunkt einen Verein zu gründen. Das kam dann erst wesentlich später. Am Anfang war es einfach nur ein Projekt, für das wir aber richtig kämpfen mussten. Also es war nicht einfach, so etwas umzusetzen. Es gab halt viele Bedenken von der Leitung der JVA, was die Sicherheit anbetrifft. Was wollen jetzt Inhaftierte mit Jugendlichen, also Schwerverbrecher, stoßen mit Jugendlichen aufeinander? Was bezwecken die? Was soll dabei rauskommen? Aber diese Bedenken, die konnten wir Stück für Stück ausräumen. Das dauerte dann aber doch ein ganzes Jahr, bis die Anstaltsleitung dann sagte, okay, wir bieten zumindest einen Rahmen für dieses Projekt. Das heißt, wir stellen Personal und Räumlichkeiten zur Verfügung, weil jede Besuchsgruppe muss natürlich durchsucht werden, wie jeder andere Mensch, der dort ein- und ausgeht. Und nach einem Jahr waren wir dann so weit, dass wir im Prinzip erstmal richtig mit dieser Arbeit beginnen konnten und haben uns dann eben Unterstützung außerhalb der Gefängnismauern gesucht. Das heißt, man hat von seinem kargen Lohn, den man da drin gehabt hat, dann Briefe geschrieben und musste die Briefmarken irgendwie finanzieren. Und ob Sie es glauben oder nicht, jede 50 Cent tun hinter Gefängnismauern weh, wenn man die dann für fremde Dinge, also nicht für die eigenen Zwecke ausgeben muss. Aber das war erfolgreich. Wir haben dann Unterstützung bekommen von den Jugendbeauftragten der Polizei hier in Hamburg und von der Beratungsstelle Gewaltprävention. Das gehört zur Schulbehörde hier in Hamburg. Dort waren dann Menschen, die unsere Arbeit unterstützt haben und auch so eine Brücke nach draußen gebaut haben. Und das war dann letztendlich der Auslöser, dass dann 98 die ersten Jugendlichen zu Besuch ins Gefängnis kamen.
Und was war jetzt wirklich ausschlaggebend oder was war der wichtigste Gedanke zu sagen, Jugendliche müssen hierher kommen und müssen sich das anschauen?
Ja, der wichtigste Gedanke in den Köpfen der Jugendlichen: hat Knast immer so einen coolen Charakter. Die kennen Knast halt aus den Medien, und in den Medien wird es häufig so dargestellt, kommt immer drauf an, welchen Sender man sich dort anschaut, coole Nummer, da gibt es Gangs und da gibt es die Latinos und die Schwarzen und der ganze Gefängnishof steht voll Sportgeräten, wo sie sich die Muskeln aufpumpen können, und das ist so ein Bild, was in Köpfen der Jugendlichen tatsächlich ist. Und ja, so Berichterstattung spricht ja dann auch oft von Sommerparadies Santa Fu und als wenn das alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre und die Gefangenen da in Saus und Braus leben, was mit der Realität überhaupt nichts zu tun hat. Ja, und mit diesem Bild in den Köpfen der Jugendlichen wollten wir aufräumen und eben ein realistisches Bild von Inhaftierung rüberbringen.
Und das Projekt gibt es jetzt ja auch schon eine ganze Weile, und Sie haben inzwischen ja tausende Jugendliche dazu gebracht, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Richtet sich denn jetzt Ihr Projekt nur an straffällig gewordene Jugendliche oder an solche, wo man sagt, da könnte es so weit kommen, oder nehmen Sie ganze Schulklassen mit?
Es richtet sich schon an bestimmte Jugendliche, aber sie müssen nicht zwangsläufig schon Straftaten begangen haben, sondern auch präventiv nehmen wir Jugendliche mit, die zum Beispiel durch die Peer Group gefährdet sind, jetzt ins kriminelle Milieu abzudriften. Das geht halt von Jugendlichen, die noch keine Straftaten begangen haben, bis zu Jugendlichen, die teilweise dann auch schon kurze Jugendhaftstrafen verbüßt haben. Und zum zweiten Teil Ihrer Frage, die mir jetzt wieder entfallen ist.
Also das heißt, es richtet sich jetzt nicht einfach an alle Schulklassen, dass man alle mal durchschleust, sondern Sie haben schon eine Auswahl getroffen von Jugendlichen.
Genau das ist es, was wir vermeiden möchten. Also es soll keinen Schultourismuscharakter bekommen. Das wäre so, als wenn man jetzt mit einer Klasse Hagenbecks Tierpark besucht und die Gefangenen mögen sich da jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie begaffen lassen.
Jetzt, wenn man sich Statistiken anschaut, dann ist ganz klar zu sehen, es gibt so einen Peak bei jungen Menschen, wann sie besonders viele Straftaten begehen. Das gehört ein Stück weit vielleicht auch zum Abnabeln, zum Erwachsenwerden mit dazu. Graffitis sprühen oder Mutproben, klauen, Schwarzfahren, Vandalismus. Die meisten schaffen ja den Absprung daraus alleine. Sie haben eine Peer Group schon angesprochen, also das Umfeld. Können Sie jetzt quasi nach so vielen Jahren Erfahrung schon sehen, welcher Jugendliche gefährdet ist und welcher mutmaßlich den richtigen Weg alleine findet?
Ja, natürlich. Das erkennt man, wenn man jahrelang mit den jungen Menschen zusammenarbeitet, allein daran, wie sie sich geben oder welche Position sie in der Gruppe übernehmen oder wie vorlaut oder wie besonders cool sie erscheinen wollen. Und es gibt dann eben die sogenannten Macher und es gibt die sogenannten Mitläufer, und die kann man ganz gut unterscheiden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Tourismus wollen Sie da nicht installieren im Gefängnis. Wie läuft also ein Projekttag bei Ihnen genau ab?
Der Projekttag beginnt eigentlich schon eine Woche vorher. Da gibt es dann eine inhaltliche Vorbereitung für solch einen Besuch in der JVA. Ist für uns auch wichtig, dass die Jugendlichen nicht mit Ängsten dorthin gehen. Also sie erfahren im Vorfeld genau, was sie erwartet, und dass sie dann nach diesem Besuch auch heil wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Viele Jugendliche sind dann oft auch mit Ängsten behaftet. Die wissen, sie haben noch irgendwie ein, zwei Verhandlungen vor Gericht ausstehen und haben dann solche Gedanken, komme ich da auch dann wieder raus nach diesen Besuch. Ja, und diese Ängste nehmen wir ihnen, aber wir sagen ihnen auch ganz klar die Marschrichtung für diesen Besuchstag. Das heißt, sie bekommen Verhaltensmaßregeln, die sie auch unbedingt einhalten müssen. Und die wichtigste Regel ist, respektvoll mit den Menschen dort im Gefängnis umzugehen, und die anderen wichtigen Dinge, zum Beispiel morgens vor dem Gefängnis nüchtern oder nicht schon bekifft zu stehen, sich an die Angaben an die Vorgaben der Bediensteten dort halten müssen. So im Prinzip so einen kleinen Handwerkskasten, den sie dann für den Gefängnisbesuchstag haben.
Und dann treffen Sie auf Gefangene und haben Einzelgespräche?
Ja, davor müssen Sie natürlich erstmal diese ganzen Routinekontrollen über sich ergehen lassen, Metalldetektoren, Durchsuchung, alles wegschließen, was Sie in den Taschen haben. Das heißt, Sie gehen da ohne Bonbons, Kaugummi oder Zigaretten rein, Taschen müssen komplett leergeräumt sein. Und dann geht es erstmal auf einen kleinen Rundgang, zuerst in einen Zellentrakt. Da werden die Jugendlichen für 10 Minuten mit Einverständniserklärung der Eltern natürlich in eine Zelle eingesperrt. einfach mit der Bitte, dass sie mal 10 Minuten in sich gehen und mal drüber nachdenken, wie wäre es, wenn ich jetzt in solch einer kleinen Zelle ja keine 10 Minuten, sondern 10 Monate oder 10 Jahre verbringen müsste. Und das zeigt dann schon Wirkung, weil häufig klopfen die ersten Jugendlichen schon nach 3 Minuten an die Tür und sagen, ich möchte hier wieder raus, weil die Situation einfach unangenehm ist, was ja auch nachvollziehbar ist. Und das hinterlässt dann schon bleibenden Eindruck. Und dann geht es eben noch weiter durchs Gefängnis in den Besuchsraum zum Beispiel, wo wir ihnen mal deutlich machen, welche Situationen sich bei den Zusammentreffen mit der Familie dann abspielen, die dann einmal oder alle 14 Tage zu Besuch kommen und wo Tränen fließen, wo kleine Kinder ihre Papas besuchen und nach dem Besuch fragen, Papa, warum kommst du nicht mit nach Hause? Und welche Ausreden dann erfunden werden, aber es ist für eine Familie eine extrem hohe Belastung.
Also das heißt, Praxis geht da auch vor erhobenem Zeigefinger, also Jugendliche jetzt nur theoretisch zu warnen, dass das keinen Sinn macht, weiter auf die schiefe Bahn zu geraten, sondern sie es einfach auch ja erleben und spüren zu lassen, wie zum Beispiel in einer Zelle zu sitzen?
Ja, aber es ist sowohl als auch, dieser erhobene Zeigefinger gehört auch dazu. Das heißt, wir machen da keine Kuschelpädagogik, sondern die Jugendlichen werden schon rangenommen und sie müssen auch mal Butter bei die Fische geben. Das heißt, wir fragen sie auch danach, was hast du schon alles an Straftaten begangen, und wir konfrontieren sie dann auch mit den Folgen. Das heißt, es geht eben um die Konsequenzen, die sie erleiden müssen, wenn sie so weitermachen. Aber wir können natürlich in die Köpfe der Jugendlichen nicht reinkriechen. Wir können versuchen, uns einzufühlen. Und das gelingt uns sehr gut. Dieser Vertrauensaufbau zu den Jugendlichen klappt ganz prima, weil wir eben einen anderen Hintergrund haben. Wenn wir den Jugendlichen sagen, Knast ist scheiße, dann glauben sie uns das.
Weil sie ja tatsächlich auch auf Menschen treffen, die das alles schon erlebt haben oder zum Teil ja auch noch erleben, direkt dann in Santa Fu, in Fuhlsbüttel, im Gefängnis. Wenn Jugendliche jetzt zum Beispiel auf einen verurteilten Mörder treffen, was erleben sie da für Reaktionen? Ist das Angst? Ist das Respekt?
Also eher Respekt, Angst zeigen die Jugendlichen selten, weil es sind ja zum Großteil auch Jugendliche, die sind tatsächlich schon mit allen Wassern gewaschen, die kann es auch nicht unbedingt schrecken, wenn sie jetzt erfahren, dass auch ein Mörder vor ihnen sitzt. Wir haben ja immer gemischte Gruppen von Inhaftierten, vor dem kulturellen Hintergrund einmal, aber auch von den Straftaten her, so dass möglichst für jeden Jugendlichen auch einen Ansprechpartner zur Verfügung stellt. Und die meisten Jugendlichen gehen da recht cool mit um. Ja, letztendlich wollen wir erreichen, dass die Jugendlichen sich für ihre Zukunft Gedanken darüber machen, wenn sie eine Straftat begehen, also vorher Gedanken darüber machen, welche Folgen könnte das haben. Wir wollen die Jugendlichen nicht abschrecken, wir wollen sie sensibilisieren. Das ist für uns der wichtige Ansatz. Denn so cool, wie die drauf sind oder das, was sie schon alles auf dem Kerbholz haben, kommt man mit der Abschreckung nicht mehr weit. Aber eben alle Informationen rüberbringen, die sie brauchen, um nach diesem Besuch eine persönliche Entscheidung treffen zu können. Nämlich zu sagen, wenn ich da nicht rein will, muss ich mein Leben verändern und muss aufhören, kriminell zu sein.
Nun heißt Ihr Verein Gefangene helfen Jugendlichen, aber ich könnte mir vorstellen, das ist ja keine Einbahnstraße, sondern die Inhaftierten, die bei Ihrem Projekt auch mitarbeiten, die nehmen sicherlich auch was mit, oder?
Ja, natürlich. Die nehmen sehr, sehr viel mit. Das ist auch unsere zweite Säule. Die eine Säule ist die präventive Arbeit und die zweite Säule die Unterstützung bei der Resozialisierung und Wiedereingliederung von noch oder ehemaligen Inhaftierten. In diesem Zusammenhang bieten wir ehemaligen Inhaftierten auch an, in unserer Organisation mitzuarbeiten, auch dann, wenn sie 20 Jahre Knast verbüßt haben, weil wir wissen ganz genau, wie schwer es ist, einen Neustart ins Leben zu bekommen. Und ja, wir wissen auch, dass von Seiten der Gesellschaft dann nicht eben extrem viele Chancen eingeräumt werden.
Dazu kommen wir gleich auch noch mal genauer, Herr Ruhe, aber jetzt erst in diesem Talk die Möglichkeit für Sie auch noch einen Musiktitel zu wünschen. Gibt es einen Song, gibt es ein Lied, was Sie vielleicht auch in Ihren schweren Tagen, vielleicht sogar in Fuhlsbüttel begleitet hat?
Ja, es gibt ein Lied, das hat mich eher so durch meine Jugendzeit begleitet. Und das waren ja auch schwere Zeiten, aber andere schwere Zeiten. Das ist Neil Diamond, I Am I Sit.
LA is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair.
Neil Diamond und I Am I Said. Im Talk heute mit Volker Drue. Er ist Mitgründer von Gefangene helfen Jugendlichen e.V. und auch Geschäftsführer. Herr Ruhe, das war Ihr Song. Sie haben schon viel erzählt, auch von Ihrer bewegten Jugend, von Ihrer Vergangenheit und wie Sie es geschafft haben, dem Ganzen doch noch einen positiven Dreh zu verpassen. Sie haben aber jetzt auch schon mehrfach angesprochen, einfach war das nicht. Und gerade die Unterstützung der Gesellschaft ist da noch ausbaufähig. Habe ich das richtig rausgehört?
Ja, das haben Sie richtig rausgehört. Gott sei Dank hatten wir in der Aufbauphase dieses ganzen Projekts viel Unterstützung von der Leitung in Santa Fe, wofür wir natürlich sehr dankbar sind. Denn ohne die Genehmigung für solch ein Projekt wären wir nie in der Lage gewesen, die Jugendlichen so gut zu erreichen. Und ja, der Erfolg zeigt sich eben auch dafür, dass wir jetzt schon seit so vielen Jahren mit Jugendlichen in diese Strafanstalt gehen und das immer mit Unterstützung der Leitung dort.
Nun haben Sie ja persönlich auch dann noch ein Happy End in Ihre Biografie gebracht. Also selbst vielleicht keine besonders schöne Kindheit gehabt, aber dann hat Ihnen auch das Privatleben geholfen, die schwere Zeit mit zu überstehen?
Ja, das Privatleben weiß ich jetzt gar nicht so richtig. Im Prinzip bin ich in meinem Leben 7-mal die Leiter runtergefallen und bin irgendwo wieder aufgestanden und hochgeklettert. Und diese Energie, diese Disziplin hat mir eben die ganzen Jahre im Gefängnis geholfen und eben auch die Zeit danach. Man hatte eben eine Idee geboren, so wie man ein Kind zur Welt bringt. Und da steht man natürlich voll hinter dieser Arbeit und steckt seine ganze Energie da rein. Aber solch eine Organisation baut sich ja nicht eben von alleine und auch nicht von heute auf morgen auf. Es ist jahrelange harte Arbeit, die dahinter steht, und diese Arbeit ist inzwischen eben von Erfolg gekrönt, und das zeigt sich daran, dass wir ganz, ganz viele Auszeichnungen in den vergangenen Jahren gewonnen haben.
Sie haben ja auch schon den Bundespräsidenten kennengelernt, sind auch Fotos mit Angela Merkel zu finden. Macht Sie das auch ein bisschen stolz? Hilft das auch über, ich sag mal, Durststrecken oder wenn es vielleicht gerade mal nicht so hundertprozentig rund läuft hinweg?
Eigentlich weniger. Ich werde ganz häufig darauf angesprochen. Ich weiß aber nicht, womit es zusammenhängt. Also stolz macht es mich eigentlich nicht. Für mich ist es eine logische Begleiterscheinung dessen, was man im Laufe der Jahre geleistet hat.
Sie haben Unterstützung angesprochen. Wenn wir nochmal auf Ihre Familie zurückkommen, Sie sind verheiratet und auch Vater.
Ja.
Und inwieweit stellen Sie fest, dass Unterstützung der Familie vielleicht ja auch für die Jugendlichen mit ausschlaggebend wäre?
Ja, ich denke, das ist das A und O. Wenn nicht die Familie, wer soll denn dann unterstützen? Aber das ist gerade die Krux bei dem Klientel, mit dem wir zusammenarbeiten. Da fehlt nämlich ganz häufig die Unterstützung der Familie. Es sind viele Jugendliche, die haben vielleicht gleiche oder ähnliche Kindheit und Jugendjahre hinter sich gebracht, wie ich das auch getan habe, wo man eben diesen Halt der Familie nicht hat. Und der ist fundamental. Und wenn er nicht da ist, dann driftet man auch leicht ab.
Sie haben es vorher schon mal angesprochen, gerade wenn solche Jugendlichen auf Sie zukommen, dann haben die zum Teil auch schon echt einiges auf dem Kerbholz und sind erstmal von einem vielleicht normalen Sozialpädagogen oder der normalen Jugendhilfe gar nicht so unbedingt zu beeindrucken. Wie schaffen Sie es, dass Sie dann mit diesen Jugendlichen noch auf Augenhöhe sind oder sie überhaupt erreichen? Macht da Ihre Biografie, Ihr Hintergrund tatsächlich den entscheidenden Unterschied?
Ja, das ist auf jeden Fall der entscheidende Unterschied. Das ist im Prinzip so, als wenn wir den Jugendlichen einen Spiegel vorhalten, in dem sie sich wieder erkennen können. Und nach 5 Minuten ist es uns gelungen, die Jugendlichen einzufangen, sie aufmerksam zu machen, sie zu fokussieren auf das, was wir vorhaben und dieses Vertrauen eben aufzubauen, dass sie sich auch öffnen und über Dinge sprechen, über die sie mit anderen nie sprechen würden.
Wenn wir mal einen Fall rausgreifen, natürlich anonym, ohne jetzt Namen zu nennen, erinnern Sie sich an eine Geschichte, wo Sie selber auch dachten, das wird schwierig?
Ja, natürlich an ganz, ganz viele Geschichten. Aber es hat sich letztendlich erwiesen, dass wenn man sich öffnet und den Jugendlichen entgegengeht und mal jetzt übertrieben auch die Arme ausbreitet und sie in den Arm nimmt und sie Zuneigung und Zuhören erfahren, dann kann man ganz, ganz viel bei den Jugendlichen bewegen. Und das zeigt sich an vielen Beispielen von Jugendlichen, die heute noch den Kontakt aufrechterhalten, mit denen man immer noch mal einen Kaffee trinkt. Geht und fragt, wie läuft's denn so? Das sind Jugendliche, die man durch ganz tiefe Täler begleitet hat, durch die Jugendpsychiatrie und viele andere Dinge. Und das sind dann eher so die Dinge, die mich stolz machen. Das heißt, ich baue mich immer wieder neu auf durch die Jugendlichen, wo es Wirkung gezeigt hat. Weil man darf sich jetzt auch nicht dieser Illusion hingeben, wir wären eine Superwaffe und könnten jeden Jugendlichen bewegen, ein neues Leben zu beginnen oder aufhören mit Straftaten. Aber wir sagen uns immer, wenn wir 2 von 10 erreichen, dann ist auch schon ganz viel gewonnen.
Sie haben ja, glaube ich, auch so eine Drittelregelung mal aufgestellt. Also ein Drittel, was wirklich danach die Finger von krummen Dingern lässt und die anderen 2 Drittel, wo zumindest weniger Straftaten begangen wird und, wenn ich das richtig sehe, 1 Drittel ist einfach nicht zu retten, nicht mehr umzukehren.
Ja, richtig. Das sind Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben, aber es gibt auch die unterschiedlichsten wissenschaftlichen Untersuchungen, die zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Ja, und das letzte Drittel, das sind eben so diese beratungsresistenten Jugendlichen, die man auch, egal was man irgendwie versucht, nicht erreichen kann. Denen würde es nur helfen, wenn wirklich eine langfristige Betreuung gewährleistet wird. Ich denke oft darüber nach, was kann diesen Jugendlichen wirklich helfen? Was ihnen helfen könnte, wäre eine heile Familie. Wenn man diese Jugendlichen nicht in irgendein betreutes Wohnen steckt, wo sie dann wieder auf Jugendliche treffen, die aus den unterschiedlichsten Bundesländern mit dem gleichen Hintergrund dann zusammen eben in irgend so ein Haus untergebracht werden und dann gemeinsam neue dumme Ideen entwickeln. Die müssen einfach in eine heile Familie gesteckt werden, wo schon 2 oder 3 Kinder sind und wo sie eben als Geschwister oder als Sohn sozusagen in dieser Familie mitleben. Das wäre schon extrem hilfreich, aber das ist natürlich immer dann mit finanziellen Aufwand verbunden. Und da fragt man sich, an vielen Stellen ist das Geld vielleicht zum Fenster rausgeworfen, was eben Wiedereingliederung, Resozialisierung oder auch eben das Erreichen von Jugendlichen anbetrifft. Also präventiv müsste eigentlich viel, viel mehr getan werden und man müsste mal so diese alten Strategien überdenken, die schon seit so vielen Jahren angewendet werden und nicht viel bringen.
Jetzt haben Sie erwähnt, gemeinsam auf noch dümmere Ideen zu kommen. Gerade Jugendrichter sind ja auch erstmal immer der Meinung, dass es nicht wirklich der beste Weg ist, Jugendliche sofort wegzusperren, sie vielleicht auch in die Jugendstrafe zu stecken, sondern da tatsächlich nochmal draußen auf sie einzuwirken, auch nochmal pädagogische Maßnahmen zu ergreifen. Können Sie das bestätigen, dass wo quasi 2 oder 3 zusammen sind, dann erst die Ideen richtig losgehen?
Ja, natürlich. Jugendliche, die treffen sich irgendwo im Stadtteil, auf irgendeinem Spielplatz, in irgendeinem Park und dann sitzen sie abends zusammen und ja, der eine hat dann die Idee, ich habe hier mal was Tolles zu rauchen mitgebracht, wollte er das auch mal probieren, oder der andere bringt eine Flasche Wodka mit und wenn die dann halb leer ist, ist man enthemmt und dann kommt es eben ganz häufig zu Gewaltstraftaten wieder. Dann muss nur ein dummes Wort fallen und schon reagieren die Jugendlichen darauf. Und ja, es ist leider so, dass die Qualität der Gewalt eine andere im Laufe der Jahre geworden ist. Wenn früher jemand am Boden lag, dann hieß das Stopp. Aber heute wird dann immer noch draufgetreten und reingetreten. Und da muss man die Jugendlichen irgendwo abholen und da muss eine langfristige Betreuung her. Und da gibt es eben die unterschiedlichsten Angebote und Möglichkeiten, die aber auch alle immer irgendwo zeitlich begrenzt ist, weil ja auch nur begrenzte Mittel für Prävention ausgegeben werden. Wenn da nachgesteuert werden würde und viel mehr Geld in die Hand genommen würde, könnte man auch viel mehr erreichen letztendlich. Aber ja, es wird immer mehr auf diesen Faktor gesetzt, wegsperren. Aber das macht keinen Jugendlichen besser letztendlich.
Wieso herrscht denn eigentlich immer die Meinung, dass die Jugend heute härter ist, krimineller, brutaler, emotionsloser, wie Sie es auch schon erwähnt haben, beim Zuschlagen? Weil die Zahlen sind ja eigentlich seit einigen Jahren jetzt wieder rückläufig.
Ja, natürlich, die Zahlen sind rückläufig, aber die Qualität der Gewalt ist tatsächlich eine andere geworden. Und das ist nicht nur gefühlt, das hören wir aus den ganzen Berichten der Jugendlichen, wenn man sieht, wie schwer die Opfer dann teilweise verletzt sind. Und gerade die Opfer soll man ja nicht aus den Augen verlieren. Und deshalb arbeiten wir dran, die Jugendlichen auch ein bisschen empathischer zu machen, dass sie einfach mal darüber nachdenken, wie würde es mir ergehen, wenn ich da schwer verletzt oder blutend irgendwo am Boden liege und die Menschen würden immer noch auf mir rumtrampeln. Da einfach so Empathie zu wecken, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und das tun wir einfach aus dem Grund, weil wir uns auch sagen, Prävention ist der beste Opferschutz und aus dem Grund arbeiten wir zum Beispiel auch kooperativ mit dem Weißen Ring hier in Hamburg zusammen.
Also das wollte ich gerade fragen. Sie arbeiten auch mit Opfern zusammen. Es geht jetzt nicht nur darum zu sehen, was würde mir passieren, wenn ich mutmaßlich dann irgendwann vielleicht erwischt werde und ein Gefangener werde, sondern es geht auch darum zu zeigen, was tue ich anderen an, was tue ich Opfern an.
Ja, natürlich. Wir versuchen den Jugendlichen das mit Rollenspielen auch zu vermitteln, dass sie mal in diese Situation reingehen, Opfer zu sein. Und wir erklären ihnen auch wirklich umfassend, dass bei Gewaltstraftaten ja nicht nur ein Opfer entsteht, sondern wenn der Jugendliche verurteilt wird und selbst in Jugendhaft muss, ist er selber zum Opfer geworden. Und dann gibt es die ganzen indirekten Opfer. Das sind dann die Familien des Opfers, was eben schwer verletzt wurde. Und das ist dann auch wieder die Familie des Gewaltstraftäters, was jahrelang drunter leiden muss, wenn er hinter Gefängnismauern sitzt. Und das zeigt dann schon Wirkung.
Wenn Sie sagen, dass Sie auch sehen, auch hören, dass Gewalttaten dann nochmal härter geworden sind, haben Sie eine Idee, warum sich das in den letzten Jahren so entwickelt hat? Ist da auch wirklich wieder die große Medienkritik oder auch die Kritik an brutalen Videospielen, Filmen, wie auch immer, gerechtfertigt?
Ich denke, es ist eher kontraproduktiv, weil ich stelle das selbst tagtäglich fest. Inzwischen gibt es, weiß ich nicht, 20 Tatorte in Deutschland und es passieren so und so viele Morde jeden Tag, was mit der Realität gar nichts mehr zu tun hat. Und ich denke auch dann so Gewaltcomputerspiele, das sind keine Mittel, um Jugendlichen in der Pubertät zu helfen, eine gute Planung fürs Leben aufzustellen. Es nimmt so den Hang eines Normalen irgendwo ein und das kann ja nicht Sinn und Zweck des Ganzen sein.
Also wäre Ihr Ratschlag tatsächlich auch, dass man solche Filme nicht guckt oder solche Spiele nicht spielt, sondern die Freizeit anderweitig füllt mit vielleicht auch ja, Dingen, die Jugendliche dann noch mehr selbst auch wieder ein Selbstwertgefühl erfahren lässt, auch stolz sein lässt?
Ja, natürlich. Und den Jugendlichen einfach auch Perspektiven zu bieten, weil gerade für das Klientel, mit dem wir arbeiten, sehen die Perspektiven meistens nicht so rosig aus. Da ist es schon schlecht mit dem Schulabschluss. Kriegen sie überhaupt einen oder kriegen sie keinen? Kriegen sie einen Ausbildungsplatz? Die ganze Diskussion soll aber jetzt nicht darüber hinwegtäuschen. 95% unserer Jugendlichen gehen ihren Weg. Es soll gar nicht, finde ich, der Eindruck erweckt werden, unsere ganze Jugend wäre schlecht. Es ist eben ein kleiner Prozentsatz der Jugendlichen, die es mal austesten, wie weit sie gehen können. Und wenn sie die Konsequenzen zu spüren bekommen, dann wachen sie irgendwo auf und hören auf damit. Oder sie lernen mit 18 oder 19 ein nettes Mädel kennen, was sie dann so ein bisschen an die Kandare nimmt und sagt, nee, so geht's nicht weiter, sonst müssen wir uns trennen. Das ist auch immer hilfreich. Also, es trennt sich immer so mit 18, 19. Das ist so das Alter, wo wir feststellen, da verändert sich dann doch etwas in den Köpfen. Aber es gibt dann ein paar, die kommen aus diesem Kreislauf einfach nicht raus. Das gibt ja dann auch die sogenannten Intensivstraftäter, die dann eben schon 20, 30, 40 Straftaten teilweise begangen haben. Und um die muss man sich viel intensiver kümmern, weil die brauchen viel mehr Betreuung als die anderen.
Und wie werden jetzt Kontakte zu Ihnen, zu Ihrem Verein Gefangene helfen Jugendliche e.V. vermittelt? Wer tritt da an Sie heran? Sind das Lehrer oder ist das die Jugendhilfe?
Das ist aus allen Bereichen, über die Jugendbeauftragten der Polizei, über die Schule, über die freien Träger der Jugendhilfe, über behördliche Institutionen wie Jugendgerichtshilfe, Jugendbewährungshilfe. Wir arbeiten ja nicht nur in Hamburg, sondern inzwischen in mehreren Bundesländern. Ja, und hier in Norddeutschland haben wir inzwischen seit vielen Jahren einen Namen mit unserer Arbeit und von daher auch ein sehr großes Netzwerk aufgebaut, sodass wir um Nachschub an Jugendlichen eigentlich nicht besorgt sein müssen.
Sie sind ja inzwischen tatsächlich auch schon ein kleiner Arbeitgeber. Also wie viele Angestellte haben Sie im Moment?
Wir haben circa 6 Angestellte. Ich sage circa, weil das kann sich immer ganz schnell mal ändern, wenn irgendein ehemaliger Inhaftierter, um die es ja geht, dann seine Lebensplanung irgendwie verändert. Aber wir haben einige Festangestellte und dann noch Honorarkräfte, mit denen wir zusammenarbeiten und zum größten Teil ehemalige Inhaftierte. Wir versuchen uns aber auch mit sozialpädagogischen Fachkräften zu verstärken, weil wir festgestellt haben, so eine gesunde Mischung zwischen ausgebildeten Fachkräften und Menschen, die einfach einen ganz anderen Hintergrund haben, das klappt wunderbar mit den Jugendlichen.
E.V. heißt ja auch eingetragener Verein, das heißt richtig reich, Herr Ruhe, werden Sie mit dem Projekt jetzt nicht?
Nicht zwangsläufig, nein. Es ist eigentlich ein ständiger Kampf ums Überleben. Das heißt, wir sind zum großen Teil auf Spenden angewiesen und das macht es natürlich schwierig, weil eigentlich würden wir diese ganze Kraft, die wir auch dafür aufwenden müssen, jetzt die Gelder zu bekommen, um diese Arbeit machen zu können, auf die Jugendlichen fokussieren. Aber wenn wir es nicht tun, dann könnten wir diese Arbeit auch gar nicht machen mit den Jugendlichen. Also es ist immer so ein zweischneidiges Schwert.
Ich frage auch deswegen nochmal so konkret hinterher, weil Sie wissen ja, wie es ist, wenn man richtig viel Geld in der Hand hat. Gibt es eine Verlockung? Könnte man Sie heute mit irgendeinem Projekt aus der, ich sag mal, zwielichtigen Abteilung nochmal anlocken?
Nein, mit Sicherheit nicht mehr. Ich sage mir immer, das Einzige, was vielleicht noch passiert, wenn keine kleinen Kinder in der Nähe sind, dann gehe ich noch mal bei Rot über die Ampel. Aber ansonsten werde ich mir in meinem Leben nie wieder was zu Schulden kommen lassen.
Und wenn Sie jetzt mit anderen Gefangenen oder Ex-Inhaftierten sprechen, müssen das dann auch die bei Ihrem Projekt mitarbeiten dürfen, auch Menschen sein, die genau diesen Wandel im Kopf auch vollzogen haben?
Ja, es ist schon sehr wichtig, dass sie eine gesunde Motivation haben. Es hilft uns ja nicht, wenn wir jetzt Anfragen von Menschen bekommen, die sich sagen, ach, ich möchte jetzt mir ein Jahr Knast ersparen und versuche mich mal für was Soziales zu engagieren, solange ich inhaftiert bin. Das ist nicht die richtige Motivation. Und deshalb haben wir auch einen Kriterienkatalog, den wir abarbeiten und schauen uns die Inhaftierten, mit denen wir zusammenarbeiten, genau an, schulen sie, coachen sie, damit sie irgendwann dann in der Lage sind, auch diese Arbeit mit den jungen Menschen machen zu können.
Also da gucken Sie sehr genau hin, welche Gefangenen oder Ex-Gefangenen bei Ihrem Projekt mitarbeiten dürfen. Haben Sie auch schon mal zu Jugendlichen gesagt, da kommen wir nicht weiter, da steigen wir aus?
Ja, doch, das kommt auch vor, aber das ist eher selten. Aber die gehören dann wieder zu diesen sogenannten Beratungsresistenten. Die lassen sich durch keine Lebensgeschichten beeindrucken und nicht von den Konsequenzen beeindrucken. Die wollen einfach strikt ihren Weg gehen und der führt sie meistens direkt ins Abseits.
Und Sie sagen ja ohnehin, Herr Ruhe, es ist ein Denkanstoß. Denken und handeln müssen die Jugendlichen selbst. Das heißt, man kann nur Hilfe anbieten, man kann nur ein starker Partner sein und auch sehr offen und ehrlich mit den Jugendlichen, aber da muss dann doch der letzte Schritt von ihnen selbst kommen?
Ja, häufig ist das so. Wenn Sie soweit in der Lage sind, auch diesen letzten Schritt zu wagen oder sich diesen letzten Schritt überhaupt zutrauen und wenn nicht, dann müssen eben andere Betreuungsmaßnahmen her, wo die Jugendlichen eben langfristig betreut werden können. Ich sag mal über eine Dauer von 1 oder 2 Jahren, wo Sie so einen Mentor an der Seite haben, der vielleicht so Vaterersatz ist. Es gibt viele Möglichkeiten, aber all diese Möglichkeiten sind mit Geld verbunden.
Und wenn wir vom Geld aber auch nochmal wegschauen, gibt es denn auch genug Menschen, die dafür offen sind? Wir haben ja zum Beispiel auch immer wieder die Debatte, ob man offenlegen sollte, welcher Straftäter in welcher Straße wohnt, weil eben Mitmenschen dann da doch Ängste haben, Vorurteile haben, vielleicht auch gerade was Missbrauch angeht. Können Sie das nachvollziehen?
Natürlich kann ich das nachvollziehen. Ich denke mal, wer freut sich darüber, wenn er hört, dass da jemand, der wegen Kindesmissbrauch verurteilt wurde, in der Nachbarschaft einzieht. Aber Oft ist es so, wenn man auf die Menschen zugeht und mal so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann sind das vielleicht Menschen, die ihre Taten bereuen. Das weiß man natürlich nie, aber wenn man nicht auf Menschen zugeht, dann wird man es auch nie erfahren. Also ich könnte mir vorstellen, auch zu solchen Menschen einen Kontakt zu suchen und versuchen, etwas zu verändern oder eine gemeinsame Basis zu finden. Denn Menschen ausgrenzen führt sie noch viel schneller dazu, vielleicht rückfällig zu werden. Und das sehen wir ja in allen Dingen, die politisch passieren, hier bei uns im Land, auch mit den ganzen Flüchtlingen und auf die Menschen zugehen. Das ist ein Motto, das habe ich mir immer zu eigen gemacht und das hat mir sehr viel geholfen.
Da haben Sie uns natürlich jetzt auch einiges an Erfahrung voraus, weil Sie ja eben auch schon in Fuhlsbüttel in der Strafvollzugsanstalt kennengelernt haben. Das sind auch alles nur Menschen, die da sitzen, mit eigenen Problemen, mit vielleicht auch Ängsten und Nöten. Nochmal andersrum, haben Sie das Gefühl gehabt, dass Sie auch ausgegrenzt werden?
In wenigen Fällen. Es gab dann nach meiner Entlassung so einige Begegnungen, wo man ganz deutlich gespürt hat, dass die Menschen ungern etwas mit einem zu tun haben möchten. Aber da muss man dann halt auch die nötige Kraft irgendwo aufbringen, darüber hinwegzusehen. Und ich trenne mich dann einfach von solchen Leuten. Also ich gehe ganz offen mit meiner Vergangenheit um und spreche da mit jedem, den es interessiert, drüber. Auch weil ich natürlich eine Lanze irgendwo brechen will, eine Lobby für ehemalige Inhaftierte irgendwo ein bisschen aufbauen möchte, auch so ein bisschen mehr in die politische Richtung vielleicht noch gehen und natürlich auch Verständnis für Jugendliche, die über die Stränge schlagen. Wenn man sich bemüht und wenn man alle Hebel in Bewegung setzt, dann kann man letztendlich jeden erreichen, aber es ist immer eine Frage, was tut die Politik dafür?
Jetzt sprechen Sie für sich und sagen, Sie gehen sehr offen damit um, tun Sie ja in diesem Talk heute hier auf NDR Info auch. Vielen Dank dafür. Aber wie ist das für Ihre Familie, für Ihre Frau, für Ihren Sohn? Hören Sie da manchmal auch, oh Papa, muss das sein, musst du das jedem erzählen oder ist es für Sie völlig normal?
Na, völlig normal würde ich nicht sagen, aber es wird akzeptiert von meiner Familie und die stehen auch hinter mir und halten mir den Rücken frei und finden gut, was ich mache.
Und wenn Sie sagen, da ist aber noch viel Luft, vielleicht sogar auch in die politische Richtung, was schwebt Ihnen denn noch vor? Also momentan sind Sie ja als Geschäftsführer auch schon viel unterwegs. Wir haben früher in der Sendung darüber gesprochen, Sie haben viele Preise schon erhalten. Das heißt, man nimmt Sie wahr, auch auf politischer Ebene?
Ja, natürlich werden wir wahrgenommen, aber wahrscheinlich noch zu wenig. Da arbeiten wir noch dran. Und wie ich eben schon erwähnte, so eine Lobby für ehemalige Inhaftierte irgendwo aufzubauen. Und da bedarf es noch ganz viel. Wir hatten ja irgendwann eine Föderalismusreform und Justizsache ist jetzt Ländersache und es gelten keine einheitlichen Standards. Jedes Bundesland kann sozusagen machen, was es möchte, wenn es um Wiedereingliederungsmaßnahmen und Resozialisierung geht. Und da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Das ist noch ein langer Weg, auch in der Gesellschaft irgendwo ein Verständnis zu etablieren für Menschen, die eben mal einen Fehler begangen haben. Ich vergleiche das immer mit, auch wenn es so ein bisschen hinkt, wenn ein Kind eine Verfehlung begangen hat, dann bekommt es eine Woche Computerverbot und nach 3 Tagen sagt Papa oder Mama, ja, ist wieder in Ordnung, setz dich mal wieder ran. Das heißt, Eltern haben ihr Kind danach genauso lieb wie vorher. Aber die Gesellschaft hat einen Straftäter hinterher nicht genauso lieb wie vorher, obwohl er seine Strafe verbüßt hat.
Und zum Schluss, wann sind Sie glücklich? Wann gehen Sie aus einem Projekt raus und sagen, genau dafür habe ich mal vor Jahren angefangen zu kämpfen und jetzt sehe ich, da hat sich die ganze Arbeit gelohnt?
Glücklich, das merkt man ganz einfach daran, wenn man in einer Hauptschulklasse sitzt oder auch in Förderschulen, die es in Hamburg nicht mehr gibt, aber in anderen Bundesländern, so wie wir es gerade vor kurzem, vor ein paar Tagen erlebt haben, und man wird mit Applaus von der ganzen Schulklasse verabschiedet, dann weiß man, die habe ich erreicht. Denn das ist ganz selten, dass man in solchen Klassen dann Applaus bekommt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.